Ja, in unserer Predigtreihe zum Wesen Gottes möchte ich uns heute Gott als unseren Vater vorstellen. In einfachen menschlichen Worten habe ich in einigen Predigten versucht, das Wesen Gottes zu beschreiben. Wer ist Gott? Schöpfer des Universums, das allerhöchste, absolut vollkommene und heilige Wesen, Maßstab aller Gerechtigkeit und Liebe. Wie ist Gott voller Liebe, die er uns in Jesus Christus zeigte? Dann habe ich das Wesen der Liebe Gottes beschrieben, wie sie sich in uns hinein investiert, beschrieben, dass er auch heilig und gerecht ist, uns Erlösung anbietet. Und heute geht es darum, Gott als den Vater zu betrachten. Welches Bild ruft der Begriff Vater in Ihnen, in euch wach? Denken wir, wenn wir an den Begriff Vater denken, an den Schutz, an die Fürsorge, an die Wärme, an die Zärtlichkeit, an die Liebe, an die Erziehung? Oder verbinden wir mit dem Begriff Vater auch ganz andere Bilder? Denn nicht jeder hat einen guten, leiblichen Vater gehabt. Und ich möchte uns Gott als liebenden Vater vorstellen, und stellen Sie sich einmal vor, der beste Vater, den man sich vorstellen kann. Und noch drüber hinaus möchte Gott uns sein. Die Bibel sagt uns einiges, sogar eine ganze Menge über Gott als den Vater. Psalm 103, Vers 13 zum Beispiel lesen wir, Gott erbarmt sich über uns, wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt. Oder Jesus sagt, kein Mensch hat Gott je gesehen. Er hat uns den Vater gezeigt. Oder Paulus schreibt im Galater 4, weil wir nun Kinder sind, hat Gott uns den Geist seines Sohnes unsere Herzen gegeben. Und er uns dann sagt, Papi, aber lieber Vater. So persönlich dürfen wir Gott ansprechen. Papa, Papi. Wie gesagt, wer jetzt wirklich keinen guten Vater hat, dem wird das sehr schwer eingehen. Und da werden auch Assoziationen laufen, die vielleicht nicht so gut sind. Und doch möchte ich auch gerade die einmal einladen, sich darauf einzulassen, auf diese Gedanken des liebenden Papis. Im Alten Testament war es eine Gotteslästerung, wenn jemand Gott als den liebenden Vater oder gar als Papi bezeichnet hat. Doch genau das tut Jesus Christus. Er erklärt uns genau dieses göttliche Wesen, seine liebende und väterliche Zuwendung zum Menschen, voller Barmherzigkeit und Gnade. Gott wird durch Jesus Christus zum gütigen, vergebenden Vater, der sich um das kleinste Detail unseres Lebens kümmern möchte. Wenn wir also von Gott als dem Vater sprechen, dann dürfen wir nicht unser irdisches Bild des Vaters auf Gott projizieren. Wir sind aufgefordert, uns eigentlich rückwärts in die liebenden Arme Gottes hineinfallen zu lassen. Und das hat etwas mit Vertrauen zu tun. Gott liebt uns und sehnt sich danach, dass wir ihm unsere Herzen schenken. Niemals würde Gott sich uns aufzwängen. Dafür respektiert er uns viel zu sehr. Aber wo wir ihm unser Herz anvertrauen, wo wir voller Vertrauen über Jesus Christus zum Vater kommen, dort möchte Gott uns wahre Sinnerfüllung im Leben schenken. Ich möchte 5 Aspekte von vielen, die möglich sind, heute mal betrachten. Was tut denn der Vater? Wie ist der Vater zu uns? Zuerst einmal ist da väterliche Autorität. Wir lesen in der Bibel dieses Wort, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Autorität ist ein schwieriges Wort für uns Deutsche. Der Missbrauch, vor allem politischer Autorität, patriarchalisches Denken, 68er Generation und manches andere, wir haben ein ambivalentes Verhältnis zum Begriff Autorität. Die junge Generation lässt sich heute nur ungern etwas sagen, möchte ihre eigenen Erfahrungen machen. Das heutige Freiheits- und Autoritätsverständnis scheint nicht zueinander zu passen. Doch bei Gott bedingen sie einander. Wahre christliche Freiheit kann es nämlich nur geben, wo wir uns unter einer Autorität begeben. Oder aber wir bekommen wie auch immer eine geprägte, fromme, christliche Anarchie, wo das nicht geschieht, die dann unter dem Deckmantel des Gesetzes, des Machtmissbrauchs oder anderer Instrumente sich bedient. Gott gibt uns in seiner väterlichen Liebe eine schützende Autorität. Und im Rahmen dieser schützenden Autorität setzt er die Maßstäbe fest, wie Leben gelingen kann. Gott gibt uns links und rechts ein Geländer, an dem wir uns festhalten können, damit Leben gelingen kann. Er gibt uns eine Bedienungsanleitung, damit Leben vor Unfällen verschont bleiben kann. Darum hat er uns sein Wort, die Bibel, gegeben, als Richtschnur, als Wegweiser für unser Leben. Ohne feste Regeln kann kein Leben funktionieren, kann keine Freiheit funktionieren. Gott fordert diese Regeln nicht ein, aber er wünscht sich, dass wir sie aus Liebe zu ihm respektieren und ernst nehmen. Gott hat viel Geduld mit uns, während wir Eltern schnell ungeduldig werden. Ich weiß das, wir haben 6 Kinder großgezogen. Gott hat viel mehr Geduld. Aber Gott fordert keine Autorität ein. Was wir Eltern ja oft tun von unseren Kindern. Das ist jetzt so, weil ich es dir sage, Punkt. Kennt ihr das in der Kindererziehung? Wir haben das öfter so gemacht, weil uns die Geduld zu Ende geht. Gott geht sie nicht zu Ende. Gott fordert sie nicht ein. Das ist ein ganz wichtiges pädagogisches Merkmal bei Gott. Geliebte Autorität ist der Weg, dass Menschen ein stabiles Rückgrat bilden. Und diese liebende Autorität, die möchte Gott uns schenken, wenn wir sie annehmen wollen. Nehmen wir sie nicht an, gehen wir unseren eigenen Weg. Und dieser eigene Weg ist bekanntlich ein losgelöster von Gott. Ich beobachte auch, dass heute eine emotional verwundete Generation durchs Leben geht, die keine verlässlichen Autoritäten mehr anerkennt. Gott möchte uns in seiner väterlichen Liebe einen Weg weisen, aber dieser Weg funktioniert nur unter seiner Autorität. Das ist die erste Ebene des Vaters. Die zweite Ebene, die ich sehe, väterliche Annahme durch Vergebung unserer Schuld. Wir lesen im 1. Johannes 1, Vers 9 diesen Vers. Wo wir unsere Schuld Gott bringen, ist er treu und gerecht, dass er uns diese Schuld vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Oder Jesus sagt, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch auch euer himmlischer Vater alles vergeben. Gott hat ein großes Ziel mit uns. Der Vater möchte, dass unsere Seele gesund wird und gesund bleibt. Und er tut es, indem er uns Schuld vergibt, wo wir ihn darum bitten. Und er zeigt uns einen Weg, wie unsere Seele in der seelischen Gesundheit leben können, indem wir aufgefordert werden, selbst vergebungsbereit zu leben. Psychologen sind sich darüber einig, dass die Seele des Menschen dort gesund ist, wo sie Beziehungen lastenfrei gestaltet werden, dort, wo es keine Altlasten mehr gibt. Das, was psychologisch erklärbar ist, sagt Gott viel einfacher, mit 2 kleinen Worten. Lebt vergebungsbereit. Zuerst in unserer Beziehung zu ihm. Der Vater im Himmel hat durch Jesus Christus in seiner Gnade alles getan. Er hat uns bereits am Kreuz von Golgatha vergeben, sodass zwischen ihm und uns nichts mehr steht. Und wer Jesus Christus persönlich kennt, ist ein von Gott angenommenes Kind, weil er alle Schuld auf Christus gelegt hat, die er, Christus, für mich zum Kreuz nach Golgatha getragen hat. Alles, was uns Christen verbleibt, ist nun selbst vergebungsbereit zu leben. Dieser Lebensstil nutzt uns ganz persönlich und dieser Lebensstil ist der eigentliche Weg zum Lebensglück. Wie glücklich sind die Menschen, die sagen können, meine Beziehung zu Gott ist in Ordnung und meine Beziehung zu Menschen sind lastenfrei. So lässt es sich mit ruhigem Gewissen bequem leben. Der Vater im Himmel meint es gut mit uns. Und dort, wo unsere Seele gesund ist, gedeiht Leben auf allen Ebenen. Es beginnt bei Gott, bei seiner Vergebung, die er uns zuspricht. Und wenn Gott uns seine Vergebung zuspricht, dann ist das für Gott so, als hätten wir nie gesündigt. Gott sieht uns durch Jesus Christus so, als hätten wir nie gesündigt. Gottes Reich ist kein leistungsorientiertes Reich, sondern ein vergebungsorientiertes. Vergessen wir das nie. Bitte. Gottes Reich ist kein leistungsorientiertes Reich, sondern ein vergebungsorientiertes. Annahme in der Welt hängt davon ab, was wir sind und was wir leisten. Bei Gott ist das anders. Ihm ist das vollkommen schnurzpiepegal, was wir sind und was wir leisten. Ihm geht es darum, dass die Beziehungen sauber und geheiligt und gut sind. Und dass wir die Altlasten loswerden, die wir so oft durchs Leben schleppen, manche über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Und das belastet Menschen sehr schwer. Und dann können wir auch Gott als den Vater kaum verstehen und kaum annehmen. Vergebungs- und Reinigungsprozesse ist ein ganz wesentliches Element. Nur so kann Gottes Reich ein Reich der bedingungslosen Liebe sein. Nur so wird uns Gott wirklich zum liebenden Vater. Ein dritter Aspekt, was tut der Vater noch? Väterliche Erziehung. Im Hebräer 12, Vers 8, 6 bis 8 lesen wir diese Verse. Denn gerade weil Gott, ich ergänze, Gott der Vater uns liebt, wirst du streng erzogen. Seine Schläge beweisen dir nur, dass er dich als Kind angenommen hat. Wenn ihr also leiden müsst, dann will Gott uns erziehen. Er zeigt, dass ihr wirklich seine Kinder seid. Welcher Sohn wird vom Vater nicht streng erzogen und auch einmal bestraft? Viel schlimmer wäre es, wenn Gott euch anders behandeln würde. Dann wärt ihr nämlich nicht seine rechtmäßigen Kinder. Nun müssen wir natürlich verstehen, vor 2000 Jahren Hebräerbrief eine ganz andere Pädagogik, als wie sie heute ist. Pädagogik hat sich im Laufe der Jahrtausende immer wieder verändert. Und ob die heutige Form der Pädagogik, die wir haben, die beste ist, sie wird auch abgelöst von der nächsten. Definitiv. Das war schon immer so. Ich bin großgewachsen mit der Frankfurter Schule. Weiß man heute, dass das Mist war. Antiautoritäre Erziehung und so weiter. Es verändert sich. Aber eins bleibt. Je nachdem, wie die Pädagogik ist. Eins bleibt. Erziehung heißt ziehen zu Gott hin. Das bleibt. Und Gott möchte uns zu sich hinziehen. Und manchmal ist dieses Ziehen auch damit verbunden, dass Gott uns mal schwere Wege zumutet. Dass er uns vielleicht auch mal auf die Nase fallen lässt. Dass wir uns vielleicht sogar auch mal eine blutige Nase holen. Wir Menschen sind unterschiedlich. Die Bibel sagt auf der einen Seite, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bewegt. Wir haben 6 Kinder großgezogen. Ein Kind war dabei, die über die Liebe der Erziehung genossen hat. Die mussten wir so gut wie nie bestrafen. Da mussten wir nie ein hartes fangen. Die hat über das Gute, was wir versucht haben, und über die Liebe ist dieses Kind gewachsen, weit bis heute. Wunderbares Kind geworden. Ich sage nicht, wer es ist von den 6. Wir haben aber auch ein Kind dabei gehabt, das hat typisch immer um Schläge gebettelt. Haben wir auch dabei gehabt. Gut, wir haben nie geschlagen, das tun wir nicht, weil das gehört sich einfach nicht. Aber die mussten wir viel härter in der Erziehung. Merkt ihr? Völlig unterschiedlich. Und wir Menschen sind unterschiedlich. Und Gott weiß, was wir brauchen. Gott weiß, wie er uns erreichen kann. Und Gott weiß genau, wie er uns Gutes tun kann, damit seine Ziele, auch seine pädagogischen Ziele erreicht werden. Und das Ziel ist es, zuziehen, dass wir den Lebensweg gehen, den Gott mit möchte. Manches Mal auch mal haue. Im buchstäblichen Sinne. Manche Bestrafung, die wir einem Kind in unserer Erziehung gegeben haben, auch das muss man ja unterschiedlich sehen. Wenn wir Fernsehverbot haben, hat einer gesagt, mach nichts, ich lese so viel lieber. Das nächste war richtig sauer, weil es eine geliebte Serie nicht sehen durfte. Wenn wir dem anderen Kind das Buch weggenommen hätten, das wäre eine richtige Bestrafung gewesen. Ja, und so muss man genau gucken, wie macht Gott es, weil das Ziel ist ja nicht zu bestrafen, um einen Platz zu machen. Sondern das Ziel ist es, um was zu erreichen, dass wir etwas lernen und weiterkommen. Gott bestraft nicht, um uns Platz zu machen und genüsslich auf uns rumzutreten. Das macht er nicht. Dafür liebt er uns viel zu sehr. Aber er möchte uns ziehen zu sich hin, zu unserem Besten. Gott zeigt uns seine ganze Liebe darin, dass er sich auch aktiv in unser Leben investiert, uns zu ihm zieht, damit wir im Leben den Stürmen gewachsen sind, die auf uns zukommen. Und dazu kommt auch Gottes Weiterbildung. Erziehung hat auch etwas damit zu tun, dass wir uns weiterentwickeln. Sagt nie, ich habe vor 20 Jahren meine Theologie festgeklopft, das bleibt die nächsten 30 Jahre so. Dann werdet ihr verknöcherte, verstaubte Theologen ohne Herz. Gott möchte uns weiterentwickeln. Wir verändern uns. Vielleicht werden wir milder im Alter. An der Liebe, sagt die Bibel, können wir nie genug lernen. Nie. Wir können nie so lieben, dass es reicht. Alleine da müssen wir jeden Tag Neues lernen. Und ich möchte in dieser Lebensschule Gottes stehen. Und ich möchte in dieser Lebensschule Gottes auch bestehen. Und Gott weiß, wie er uns weiterentwickelt. Die meisten von euch sind ja beruflich noch aktiv. Ich glaube, kaum einer hat mit Abschluss seiner Ausbildung das gesamte Wissen, was er bis sein Berufsleben anwenden kann. Keiner. Wir müssen jeden regelmäßig dazulernen, regelmäßige Fortbildung. Dann gibt es eine neue Maschine oder das oder jenes, dann muss man wieder dazulernen. Oder gibt es das neue Computerprogramm, was ich lernen muss und so weiter und so weiter. Meint ihr, das ist bei Gott anders, dass er uns weiterentwickelt? Mit Sicherheit nicht. Und das gehört auch zur Pädagogik dazu. Immer mit dem Ziel zu Gott hin, dass wir liebesfähiger werden, jeden Tag ein kleines bisschen mehr. Ein vierter Aspekt, der mir sehr wichtig ist, väterliche Fürsorge. Jesus sagt, euer Vater weiß, was ihr bedürft, noch bevor ihr ihn bittet. Und an anderer Stelle sagt er, Matthäus 7, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Väterliche Fürsorge. Gott möchte das Allerbeste für uns. Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich verstehe auch manchmal nicht, warum Leid oder Krebs das Allerbeste für uns ist. Ich verstehe es aus der göttlichen Perspektive nicht. Warum er uns nicht leidvolle Erfahrungen erspart. Aber auch sie gehören leider zum Leben dazu. Auch wenn ich da meine Anfragen an Gott habe und längst nicht alles verstehe. Aber mein Glaube sagt mir trotzdem, dass Gott das Allerbeste für uns möchte. Und wir müssen es dabei immer wieder lernen, uns auch von menschlichen Maßstäben zu lösen. Es ist einfach nicht wahr, wenn gesagt wird, Lebensglück ist wirtschaftliche Unabhängigkeit, Gesundheit. Das stimmt einfach nicht, bei Gott nicht. Sonst könnte niemals ein kranker Mensch glücklich sein. Gottes Maßstäbe sind anders. Ihm geht es zuerst einmal um unser Seelenglück, um unsere innere Zufriedenheit, um Werte wie Dankbarkeit und erst dann um unseren Körper und erst dann darum, diesen Körper zu versorgen und so weiter. Es gibt so viele Christen, die in ihrem goldenen Eiffelturm der materiellen Werte innerlich leer und frustriert leben. Leider. Mit Geld kann man sich kein Glück und keine inneren Werte erkaufen. Das kann Gott nur schenken und der Vater im Himmel möchte es den Seinen geben. Gott sieht den Einzelnen und nimmt ihn ganz individuell an, aber immer mit dem Ziel der väterlichen Großzügigkeit. Darf ich davon ausgehen, dass das Gleichnis vom verlorenen Sohn bekannt ist? Nicht in Lukas 15 nachzulesen, für die, die es nicht kennen. Betrachten wir einmal den Vater. Wie großzügig ist dieser Vater zu seinem Sohn? Jesus benutzt ja das Bild, um deutlich zu machen, wie Gott als der Vater liebt. Gott meint es unendlich gut mit uns. Und auch in dieser Geschichte sehen wir das. Die Geschichte vom verlorenen Sohn aus Lukas 15 zeigt uns, wie sehr Gott der Vater den Sohn fördert. Er lässt diesen Sohn ziehen, weil er genau weiß, wenn ich den jetzt zu Hause anbinde, dann dient es ihm nicht. Dann wird er rebellisch und dann erreichen wir genau das Gegenteil. Ich muss ihn laufen lassen. Er muss jetzt seine Erfahrungen machen. Ich fördere ihn dahingehend, indem ich ihm sogar das schwer verdiente Erbe mitgebe. Wusste der Vater, dass dieses Geld verloren ist? Klar wusste er das. Und doch hat er es ihm mitgegeben. Das hat auch etwas mit Großzügigkeit zu tun. Der Vater weiß in seiner Förderung, letztendlich wird der Sohn in sein Unglück laufen. Aber am Schweinetrog lernt er schneller und intensiver als woanders. Das wusste der Vater. Und darum fördert er ihn und lässt ihn ziehen. Und er wartet mit viel, viel Geduld, bis der Sohn seine Lektion gelernt hat. Und er wusste, der wird auch zurückkommen. Der Vater wusste das. Aber dann kommt ein anderer Sohn zurück. Nicht der, der er war. Dieser Sohn hat eine Menge Erfahrung gesammelt. Und der Vater nimmt ihn wieder an und auf, vergibt ihn, küsst ihn in sein ungewaschenes Gesicht und sagt, mit dir fange ich neu an. Mit dir fange ich neu an. Und rehabilitiert ihn vollkommen. Das ist väterliche Fürsorge. Gott, der Vater, weiß genau, was wir brauchen. Manch einer bleibt sein Leben lang ganz eng an der Hand des Vaters. Aber manch einer muss auch loslaufen und seine Erfahrungen machen. Und manchmal lerne ich auf der Nase viel intensiver und viel schneller als an der Hand des Vaters. Dafür sind wir leider Menschen in einer gefallenen Schöpfung. Und Gott weiß, wer was braucht und wer was wie braucht. Mit unendlicher Liebe begegnet Gott uns immer wieder neu. Und an dieser Geschichte vom verlorenen Sohn sehen wir, dass es keine hoffnungslosen Fälle bei Gott gibt. Keinen einzigen. Jeder darf zurückkehren und wird von Gott in seiner unendlichen Liebe wieder angenommen, wenn wir väterliche Wege verlassen haben. Und ein letzter Aspekt für heute. Dieses schöne Wort Agape, väterliche Liebe, göttliche Liebe. Jesus sagt, er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Oder in 1. Johannes 3, Vers 1 steht dieser so schöne Satz, seht, welch eine Liebe hat uns Gott, der Vater, erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Es ist für mich die schönste Aussage in der Bibel. Der allmächtige, große, ewige Gott liebt mich als Vater, mich, kleines, unbedeutendes Menschenkind, mit all seinen Fehlern. Der Vater hält mich aus. Der Vater nimmt mich immer wieder in seine Arme. Der Vater gibt mich nicht auf. Der Vater betrachtet mich nicht als hoffnungslosen Fall. Und wenn ich das 25. Mal gesündigt habe oder das 1000. Mal gesündigt habe, Fehler gemacht habe, nicht so gelebt habe, wie Gott es sich vorstellt. Der Vater nimmt mich immer wieder in den Arm und sagt, du bist mein geliebtes Kind. Das ist für mich eine unglaublich schöne Aussage von der Bibel her, die mich so derart tröstet und die mir so viel Kraft und Lebenszuversicht gibt. Menschen können mich enttäuschen, Menschen können mich treten, verlassen oder wie auch immer. Das tut weh, gar keine Frage. Aber Gott tut das nie. Gott tut das nie. Bei ihm darf ich immer nach Hause kommen. Ich darf zum Vater im Himmel immer wieder kommen. Was für eine schöne Aussage. Wir Menschen haben ein wenig Misstrauen bei dieser Aussage. Wo ist denn der Haken? Keiner kann doch so viel bedingungslose Liebe verschenken. Wo ist denn der Haken? Wo ist denn die Gegenleistung? Frei nach dem Motto, vor kurzem kriegte ich eine Reise geschenkt nach Ägypten. Da muss ein Haken bei sein. Keiner verschenkt einfach eine Reise nach Ägypten. Und dann kam raus, Hotelaufenthalt und Verpflegung, Halbpension war kostenlos, Flug musste ich leider selber bezahlen. Der Flug war insgesamt teurer, als wenn ich eine Pauschalreise gebucht hätte. Also da war dann der Haken, ne? Keiner schenkt dir was. Bei Gott ist das anders. Da gibt's keinen Haken. Das ist echt und ehrlich und Gott liebt bedingungslos. Gott sagt nicht, wenn du das und das und das getan hast, dann vielleicht. Nein, Gott liebt bedingungslos. Ein kleines Kind würde ein kleines Kind hier, eure Kleine, würde die das die Liebe der Eltern hinterfragen. Du liebst mich gerade, Papa, aber wo ist jetzt der Haken? Was muss ich jetzt gerade tun? Würde doch ein Kind nie tun, oder? Nie. Das ist für das Kind vollkommen selbstverständlich, für das 3-, 4-, 5-jährige Kind. Die Liebe der Mutter ist normal. Die Liebe des Vaters ist normal. Das würde sie nie hinterfragen. Warum hinterfragen wir Gott so oft? Warum machen wir das? Warum können wir nicht einfach in dieser Liebe als das Normalste von der Welt leben, eingebettet? Warum können wir nicht Gottes Beziehung so einfach gestalten, seine Liebe annehmen und in dieser Liebe leben, ohne dass wir uns zu irgendetwas verpflichtet fühlen? Warum? Warum sage ich, ich muss dann aber auch? Nein, ich muss gar nichts. Das verlangt Gott nicht. Aber wenn ich liebe, wenn Gott mich liebt, dann werde ich ihn doch zurücklieben, oder? Dann werde ich doch in dieser Liebe leben und fragen, was gefällt dir denn Gott? Wie denkst du denn Gott? Und dann werde ich vielleicht die Bibel intensiver lesen und sagen, ey, so denkt Gott. Ja, das ist doch cool, das ist genau das Richtige für mein Leben, das will ich umsetzen. Ich muss es aber nicht. Zuerst ist Gottes Liebe dran. Das ist für so viele Menschen sowas von schwer anzunehmen. Ich ermutige uns heute, öffnen wir doch die Tore unseres verschlossenen Herzens und lassen das die Liebe Gottes hinein. Das geht so einfach. Heute Nachmittag, wunderschöner Sonnenschein heute, geht an einen einsamen Platz, irgendwo im Wald, an einem See oder wo immer das möglich ist. Und dann kommt mit Gott ins Gespräch, vielleicht laut. Keiner hört euch, keiner sieht euch, die Vögel verstehen es nicht. Und dann beginnt euer Herz vor Gott mal zu öffnen, so wie ihr gestrickt seid. Sagt das, was euch auf dem Herzen ist. Ihr dürft weinen und lachen und schimpfen und schreien, völlig egal. Gott hört es und er wird das mit seiner ganzen Liebe beantworten. Wie? Das weiß nur er. Und er hat Möglichkeiten genug, sich uns kundzutun, verletzte, verwunderte oder harte Herzen zu heilen. Gott war immer da. Er hat uns ins Leben gebracht. Er hat uns begleitet. Er gibt uns seine ausgestreckte Hand durch Jesus Christus. Wir brauchen sie nur zu ergreifen. Und dann sind wir in dieser väterlichen Liebe geborgen. Eine echte Liebesbeziehung entsteht. Gott liebt bedingungslos. Wir müssen Liebe erst lernen. Auch die Liebe zu Gott müssen wir lernen. Dafür sind wir leider Menschen, die nicht in einer gefallenen Schöpfung leben. Und mancher lernt schnell, mancher lernt langsam, mancher lernt vielleicht nie. Aber die Liebe Gottes bleibt immer gleich. Immer gleich. Und sie findet immer einen Weg zu unserem Herzen. Ich darf vor Gott echt sein. Ich brauche keine Masken zu tragen. Er schaut da sowieso hinter. Und das wünsche ich uns, dass wir das werden. Echt, aufrichtig und ehrlich zu Gott. Denn er hat uns zuerst geliebt. Er hat uns herausgeliebt. In sein göttliches Reich hineingeliebt durch Jesus Christus. Er, von ihm geht alles aus. Das ist väterliche Liebe. Und diese väterliche Liebe, Agape, befähigt uns Menschen nun ebenfalls, diese Liebe weitergeben zu können. Und das ist das große Ziel, was Gott mit unserem Leben hat. Dass eingebettet in diese Agape Gottes, ich, Jörg Hartung, ein liebesfähiger Mensch werde, der diese Liebe dem anderen weitergeben kann. Das ist das große Ziel Gottes. Dafür hat er uns sein Wort gegeben, die Bibel, damit wir das lernen, damit wir das verstehen, damit wir das umsetzen können. Aber es ist und bleibt eine Herzenssache, keine Verstandessache. Glaube ist eine Herzenssache, keine Verstandessache. Der Verstand ist wichtig, aber wenn das nicht ins Herz wandert, dann fehlt ganz Entscheidendes. Denk nochmal ans Kind. Wenn ein 5-jähriges Kind sagt, ja, ich habe verstanden, dass mein Vater mich liebt, das ist in Ordnung, habe ich den Kopf verstanden, aber im Herzen ist das nicht wichtig, was wird das für eine Beziehung sein? Es kann keine Beziehung werden. Darum ermutige ich uns, ja, dieser gelebten Liebe auch zu lieben. Ich möchte mit diesen Bibelversen schließen. Psalm 139 zeigt uns noch einmal den schillernden Aspekt der väterlichen Liebe Gottes. Dort steht, ob ich sitze oder stehe. Du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich rede, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Mehr väterliche Liebe geht nicht, die er uns durch Jesus Christus jeden Tag neu schenken möchte. Nehmt sie einfach an und lebt in dieser Liebe. Und wenn wir in dieser Liebe leben, lernen wir es selbst zu lieben. Das ist der Weg Gottes.